ja, schilder gern nochmal, wie nimmst du gerade die gesellschaftliche Stimmung wahr? Wie blickst du auf die Corona-Pandemie und wie sie da na, auch so ein gesellschaftlich-politisches Leben in Ungarn aktuell beeinflusst?
Also in Budapest sind die Straßen praktisch leer. Es patrouillieren Soldaten herum. Seit etwa 14 Tagen sieht man sehr viele Soldaten. Und was noch komischer ist, ich meine, Soldaten sieht man ja in anderen Ländern auch. Das wäre noch nichts Besonderes. Aber was das Besondere ist, dass Armeeoffiziere in staatseigene Betriebe abdelegiert wurden. Es gibt 140 Staatsbetriebe und in 70 solchen Betrieben hat man Armeeoffiziere delegiert, angeblich um den Chefs zu helfen. Also das ist ganz, ganz seltsam und von sowas habe ich nirgends gehört. Und dann in den Einkaufsläden, da kommt es oft zu Aggressionen. Also jüngere Leute zum Beispiel, wie ich neulich einkaufen ging, ging da ein junger Kerl herum und wünschte den älteren Leuten schöne Krone. Man muss wissen, auf Ungarisch heißt Corona Krone, also aus dem Lateinischen übernommen. Und wünschte es und ging herum und wünschte es den älteren Leuten. Unweit von mir stand ein älteres Paar und die waren so total schockiert und in sich zusammengefallen. Oder man geht auf der Straße, weil hier ist der UKAS, also quasi UKAS, Leute ab 60, bleibt zu Hause, verschwindet. Und das kommt ziemlich aggressiv rüber, was natürlich kein Wunder ist unter diesen Umständen, denn in Ungarn haben wir nicht nur mit dem Coronavirus und mit ungenügender Information zu kämpfen. Die Leute sind schon dadurch schon mal gestresst, wie alle in Europa. Plus dazu kommt jetzt eben, dass der Viktor Orban einfach machthungrig ist.
Du hast die Situation beschrieben, die aktuell so gesellschaftlich in Ungarn unter der Corona-Pandemie vorherrschend ist. Was waren denn die ersten Maßnahmen, die da ergriffen wurden? Also was ist aktuell eingeschränkt in Ungarn? Wie versucht man denn da die Pandemie einzudämmen und jetzt abgesehen von dem Gesetzentwurf zum Notstand?
Also im Vergleich zu anderen Ländern hat Ungarn sehr large ist sie umgegangen mit der ganzen Geschichte. Also sie hat spät reagiert. Gut, das haben viele andere Länder auch. Aber es mangelt, weißt du, wenn ich all diese Mängel aufzähle, es fehlt an Gesichtsmasken, es fehlt an Spitalpersonal, es fehlt an Ärzten. Aber ich lese ja das auch von meiner Heimat in der Schweiz. Praktisch dasselbe. Was in Ungarn ist, dass sie in den ersten Wochen gab es nur 9 Infizierte und diese Infizierte waren zufällig mehrheitlich iranische Studenten, die in Ungarn, in Budapest studieren. Das wurde halt wieder genutzt, oder? Es wurde wieder reingebracht, eben die Flüchtlinge, also nicht die Flüchtlinge, sondern eben die Migranten, die würden das reinbringen. Dabei sind das zahlende Studenten. Und die wurden jetzt auch ausgewiesen, weil sie waren in Quarantäne, sie wehrten sich dagegen und sie wurden jetzt abgeschoben zurück in den Iran. Und jetzt mittlerweile, also lange gab es keinen Anstieg in Ungarn. Es war ganz, ganz ruhig. Und erst jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist es immer noch sehr niedrig. Die Zahl, es ist laut der heutigen Meldung, sind es etwa 260 Infizierte und 10 Tote und in Quarantäne sind etwa 100 Leute und es wurden erst etwa 8000 Tests gemacht. Der Orban, also die Regierung, hat jetzt 10 Flugzeuge voll Masken und anderes Material bestellt aus China. Er hat es gerade gestern, hat er es selbst abgeholt am Flughafen oder vorgestern. Also diese Dinge kann ich dir erzählen.
Wenn es jetzt darum geht, was für Maßnahmen da durch die ungarische Regierung vorgenommen werden zur Eindämmung der Corona-Pandemie, das sind das sehr drastische und politisch in Europa einmalige bislang, denn die ungarische Regierung hatte einen Gesetzesentwurf vergangenen Freitag vorgelegt, der es Ministerpräsident Viktor Orbán ermöglichen würde, im Rahmen eines Notstandes von womöglich unbegrenzter Dauer dann per Dekret zu regieren. Das ist das, was du gerade als den Machthunger von Orbán bezeichnet hast. Wenn wir darauf schauen, was würde denn das bedeuten? Was steht denn in diesem Gesetzesentwurf? Beziehungsweise wie begründet eine ungarische Regierung die Notwendigkeit eines solchen Notstandsgesetzes?
Also ich möchte noch kurz einfügen, er wollte ja schon, dass es diese Woche angenommen wird. Das erreicht er nicht, denn die Opposition, die 5 oppositionellen Parteien, lehnten es ab, weil sie einfach verschiedene kritische Punkte und Vorschläge hatten. Und deshalb kam es nicht zustande, wird aber, und Orbán ist darauf angewiesen, denn zur Änderung braucht es 4/5 Mehrheit. Er hat zwar 2/3 Mehrheit im Parlament, aber zu einer Änderung braucht es eben eine 4/5 Mehrheit, die er eben von der Opposition nicht kriegte. Und ich habe hier einen ganzen Stoß an Punkten gesammelt. Ich versuche, die wichtigsten mal zu nennen. Der wesentlichste Punkt, es gibt keine Garantien und keine Frist für das Ende des Notstandsrechts. Das heißt, Orbán würde bestimmen, wann er eigentlich es findet, jetzt ist genug. Also es gibt keine Garantie. Das ist mal der eine Grund, weshalb die Opposition es ablehnte. Und dann, während der Pandemie-Notstands dürfen keine Wahlen und Referenden stattfinden. Selbst nach Wahlen, falls jemand stirbt, sind untersagt. Und dann, drakonische Strafen sind in Aussicht für Verstöße gegen Quarantänebestimmung beziehungsweise gegen das Notstandsgesetz. Und jetzt kommt ein schlimmer Punkt für Verbreitung von Fake News. Nur die Frage ist, wer bestimmt, was Fake News ist und vor allem, was darunter zu verstehen ist. Denn im Entwurf wird es nur vage, also sehr schwammig umschrieben, abgesehen davon, Fake News ist nicht definierbar im Recht. Also das ist, und wer dagegen verstößt, also zum Beispiel, somit könnte es leicht passieren, dass jemand, der die über eine wahre Tatsache berichtet, die, ich zitiere, größere Gruppen von Menschen beunruhigen, mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft werden kann. Im Weiteren gilt laut dem Entwurf die Außerbetriebssetzung des Parlaments für unbestimmte Zeit. Falls wegen der Pandemie ein Zusammentreten in nötiger Zahl gehindert wäre. Und es muss zwar informiert werden, aber die Parlamentarier und die Parlamentarierinnen können nichts dagegen machen. Also das sind so die wesentlichsten Punkte.
Nun trifft ja ein Punkt sogar auch dich, nämlich als Journalistin in Budapest. Und ich weiß, du hast dich ja auch noch mit anderen ausländischen Journalisten, Journalistinnen in Budapest beraten, wie ihr jetzt mit genau dieser Notstandsordnung, diesem Gesetzesentwurf umgeht, vorab schon. Und sicherlich ja, gibt es dann umso mehr Bedarf, darüber zu diskutieren, wie geht ihr damit um, wenn er verabschiedet werden sollte, wenn er dann in Kraft tritt. Wie blickst du da jetzt persönlich darauf? Was würde das denn für dich bedeuten in der Berichterstattung?
Also mich persönlich macht es sehr nervös. Wir haben uns beraten gestern, aber es hat nicht viel gebracht, weil die meisten Kolleginnen und Kollegen sind ziemlich viel jünger, sehr, ich würde sagen, meistens apolitisch denkend und kommen aus dem Westen und kennen diese Region nicht. Und es gibt zu meinem Leidwesen keinen klaren Standpunkt auf unserer Seite. Meine Kolleginnen und Kollegen meinen, Das wird ausländische Journalisten nicht treffen. Ich glaube das weniger, denn in 2014 hat ein französischer Kollege, er wollte eine Reportage machen über die Proteste wegen des Stadtwäldchens. Da haben sie ja zighundert Bäume ausgeschlagen. Mein Kollege war dort und er wollte eine Reportage berichten und Polizisten haben ihn geschnappt und haben behauptet, er hätte teilgenommen am Protest. Er wurde 24 Stunden später abgeschoben, zurück nach Frankreich. Und falls ich mich richtig erinnere, kann er für die nächsten 5 Jahre nicht mehr nach Ungarn kommen. Und ich habe diesen konkreten Fall erwähnt, meinen Kolleginnen, aber sie glauben nach wie vor, uns ausländischen Journalisten wird nichts passieren. Das ist natürlich klar, dass vor allem die inländische Presse betroffen ist davon. Also von dem gibt es ja immer weniger und das ist ganz klar, dass es darum geht, dass sie ganz verstummen. Noch ist es nicht so weit, aber es geht natürlich darum. Und das geht halt auch alles so schleichend.
Ja, und du hast schon gesagt, am liebsten hätte Viktor Orban das schon in dieser Woche verabschiedet, ist aber da an der Opposition im ungarischen Parlament gescheitert. Wie wird denn da aktuell dieses Notstandsgesetz diskutiert, politisch wie aber auch gesellschaftlich? Denn soweit es zu lesen war, soll es ja nächste Woche abgestimmt werden. Wie ist denn da so eine Aussicht?
Ja, also es wird nächste Woche am 31. März abgestimmt. Und weißt du, es ist ja so, Orban hat sowieso 2/3 Mehrheit im Parlament. Eigentlich braucht die Opposition gar nicht. Die Opposition steckt in einer Zwickmühle. Denn wenn sie dagegen ist, jetzt macht die Regierungspresse Hetze, dass die Opposition Verräter sind, um Coronavirus-Freunde und so weiter. Also jetzt wird gegen sie gehetzt. Hätten sie aber abgestimmt darüber, dann wäre das einfach durchgegangen, wie das Messer in Butter, gell? Also für die Opposition ist es sehr schwierig zurzeit. Sie kann nichts machen. Es gibt aber eine starke Reaktion von der Zivilgesellschaft. Binnen Tagen haben fast rund 94.000 Menschen eine Online-Petition Nein zur uneingeschränkten Macht unterschrieben. Darunter vor allem Juristen und Juristinnen. Und das, ich sage dir, nicht einmal in einer Woche und es geht weiter. Also, und dann habe ich heute im einzigen unabhängigen Radio Ungarns, im Clubradio, einem Rechtsanwalt, einem Staranwalt zugehört. Der hatte so eine Art Sprechstunde für die Hörerinnen und Hörer. Und mir schien, dass die Menschen, die telefonierten, sich schon bewusst sind, dass die Lage dramatisch ist, wie es der Anwalt selbst formulierte. Also diese Geschichte wird das Land einfach nochmals spalten, noch viel mehr spalten. Also das ist die Quintessenz der ganzen Geschichte.
Nun gibt es ja auf den Gesetzesentwurf der ungarischen Regierung zum Notstand auch Reaktionen, und zwar aus dem EU-Parlament. Da haben EU-Parlamentarier, die auch gemeinsam in der Fraktion mit der Fidesz-Partei sind, dieses Gesetz als unerträglich und inakzeptabel bezeichnet und dass die Pläne Orbáns jenseits der Vorstellungskraft seien. Und auch die EU-Kommission zeigt sich da besorgt. Was für eine Relevanz und Bedeutung hat das, wenn da jetzt auf EU-Ebene Ungarn einmal mehr für diese Gesetzesverschärfung und Entdemokratisierung kritisiert wird?
Also schau mal, viele Leute, viele Demokraten sind enttäuscht von der EU. Denn die Fidesz hat ja ihr Stimmrecht ist hängig. Im EVP, also in der Europäischen Volkspartei. Und es wird irgendwann einmal debattiert in der EVP. Und die drei Weißen, ich glaube, der frühere österreichische Kanzler ist auch dabei. waren schon in Ungarn und es geschieht einfach nichts, weißt du? Und die Leute sind hier sehr, sehr enttäuscht und es kümmert sie gar nicht mehr, was die Europäische Volkspartei meint. Die EVP prüft ja immer noch, ob Orbáns Partei Mitglied bleiben kann, aber sie prüft es schon seit bald seit 2 Jahren. Ich lese gerade ein Zitat von Elmar Brok, der sagte, ich hoffe, dass mit diesem Vorgehen nicht der Versuch unternommen wird, unter dem Schock der Corona-Krise dauerhaft Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft zu setzen. Sollte das doch sein, könnte der Fidesz doch der Rauswurf drohen. Aber das hören wir schon seit mehr als einem Jahr.